14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 17 Uhr die Nachrichten. 16 Uhr die Nachrichten. 15 Uhr die Nachrichten. 14 Uhr die Nachrichten.
Guten Tag. Heute fühle ich mich ein bisschen so, als hätte ich einen Bauchschuss oder so. Ich habe natürlich in Wirklichkeit gar keinen Bauchschuss, weil ich war ja in keinem Krisengebiet oder so. Man wollte Berlin schon als ein Krisengebiet bezeichnen. Dazu kann ich dann natürlich nichts sagen, weil dazu habe ich überhaupt keine Meinung. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Schon wieder? Ja, schon wieder. Der Bundesbankgewinn ist dramatisch eingebrochen heute. Das sind die Nachrichten. Tragische Verluste bei der Bundesbank, und zwar die 18 Uhr Nachrichten im Radio. Gestern Abend war noch alles in Ordnung, also so mehr oder weniger in Ordnung. Beziehungsweise in leichter Unordnung eigentlich schon. Nie nach drei vor dem Computer sitzen, heißt es ja eigentlich. Und ich glaube, es war, glaube ich, schon so 8 nach 3 oder so. Und ich war mit so einer völlig stumpfsinnigen, mechanischen, repetitiven Kopieren- und Einfügen-Aufgabe beschäftigt, was normalerweise interessant ist und super. Aber dann wird es einem zum Beispiel plötzlich total kalt oder warm und kalt und so. Und dann muss man ganz schnell mit dem Taxi nach Hause fahren. Und auf dem Weg nach Hause, komm gut nach Hause, sagt man, wo ich herkomme. Und auf dem Weg jedenfalls, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, absolut triumphal diese iPod-Werbung am Hochhaus der Berliner Zeitung. Und zwar nachts, also so angestrahlt. Eine der größten Werbeflächen, die ich je in Berlin gesehen habe eigentlich. Also wenn es dieses iPod an der iPod-Werbung an der Berliner Zeitung, an der Nordostseite, also wenn es jemals wieder zu einer Machtergreifung kommen sollte, was wir natürlich nicht befürworten, sondern absolut ablehnen, selbstverständlich, dann würde sich diese Flanke des Berliner Zeitung-Headquarters total anbieten, vermutlich, um irgendwie so eine Flagge da runterzulassen. Aber Was erzähle ich Ihnen das? Spätestens im Treppenhaus, dann kommt man noch, also zu Hause im Treppenhaus, wird man dann so leise paranoid, hört Schritte hinter sich, also in diesem Fall so unter sich im Treppenhaus und über Kopfhörer. Obwohl man gar keine Kopfhörer aufhat, vielleicht spiele ich Ihnen einfach ein bisschen Musik vor, ja. Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Diese Sendung ist übrigens der unbekannten Person gewidmet, die auf unser Reboot FM 104,1 Plakat hier am Eingang des Bootlab, wo so ein Radio drauf abgebildet ist und unter dem Radio steht Wireless since 1923. Das ist diese Sendung ist wie die folgenden Sendungen auch der Person gewidmet, die unter dieses Wireless since 1923 geschrieben hat, Daniel Paul Schreber auch. Das ist so fantastisch klug, so ein fantastisch kluger Kommentar. Das Plakat ist jetzt verschwunden, ich habe es heute nicht mehr gefunden, aber ich habe mir das gut gemerkt, ich habe es eben nochmal gesucht. Jetzt suchen vielleicht Millionen von unseren Zuhörern, die googeln jetzt, wer könnte dieser Daniel Paul Schreber sein. Er hatte, so ähnlich wie das Radio, er hatte Strahlen im Arsch, dadurch wurde er bekannt, er war der war schon super. Achso, und ich schulde Ihnen noch einen toten Journalisten. Wir waren gestern nur bis zum 35. von 36 gekommen, die im vergangenen Jahr bei Ausübung ihres Berufes, das haben Sie sicher schon gehört hier, ich wollte nur sagen, ich vergesse das nicht und trage das bei Gelegenheit nach und währenddessen brütet hier auch schon eine ganze Legebatterie von Storyschreibern. Brütet hier auch schon an der nächsten Folge von gentechnisch veränderter Storch. Nämlich gentechnisch veränderter Storch besucht Martha Stewart. Das könnte man mal versuchen. Man könnte mal im Google suchen nach Daniel Paul Schreber plus Martha Stewart. Da schreiben die schon irrsinnige Plots hier für diese Geschichte. Das ist nämlich nicht so, dass wenn mir irgendwas einfällt, dass mir das dann einfällt. Mir fällt gar nichts ein. Heute fällt mir schon überhaupt nichts ein. Aber sonst eben auch nicht. Und deshalb muss ich mich auch nicht entschuldigen zum Beispiel. Also ohnehin muss ich natürlich niemand entschuldigen für irgendwas. Sich entschuldigen ist ja was, das gar nicht geht. Das ist völlig unmöglich, sich zu entschuldigen. Aber wenn zum Beispiel jemand sagt, ich hätte gesagt, vor einiger Zeit, ich hätte hier irgendwann hier halt vorgelesen im Radio, von einer Nachrichtenseite vorgelesen, es gäbe Spekulationen über die Anschläge in Madrid, nämlich ETA und Al-Qaida hätten sich zusammengetan. Und dann hätte ich gesagt, die sollen sich doch am besten gleich noch mit der Bundesagentur für Arbeit zusammentun, dann kriegen die vielleicht endlich mal eine gute Website. Das hätte ich gesagt im Radio. Dann ist es natürlich nicht mir eingefallen, obwohl es mir selber so vorkommt in der Situation. Das ist so ein, ja, wie nennt man das, ein Blitz im Kopf, ein Kopf, ein Strahlen im Hirn, ein Geistesblitz, sagt man. Oben Einfälle, unten, sondern diese ganzen Einfälle kommen natürlich von unseren Mitarbeitern, die kommen gar nicht von mir. Und zwar sind diese direkt, und zwar werden hier direkt gegenüber von mir, in diesem Raum, in dem ich mich befinde, werden so in Käfigen insgesamt 36 Hilfsredakteure gehalten. Und damit es nicht so aussieht wie auf diesen Postkarten, die ich irgendwie im Spiegel, glaube ich, war das, im Spiegel gesehen habe, wo auf diesen Postkarten, wo die Unterbringung von KZ-Insassen mit der Haltung von Hühnern so quergeschnitten wird, was natürlich absolut, wie nennt man das, bodenlos ist, wenn auch in Deutschland nicht ganz unpopulär vielleicht. Damit man das nicht sieht, jedenfalls, ist da so ein, vor dieser Käfige, ist da so ein Vorhang davor gehängt, der ist angeblich auch gut für die Akustik, beziehungsweise gegen die Akustik, oder wie man das sagt. Ich bin ja selbst kein so Akustiker, oder es hat irgendwas mit Musikprogramm zu tun, mit unserem Musikprogramm. Machen wir ein bisschen Musik. Musik. Guten Tag. Die Musik heute habe ich, da habe ich nach Abwärts gesucht, dem Wort Abwärts, und die Computerstart-EP gefunden von Abwärts, wo ich allerdings selber auch nicht so genau weiß, ob ich die unbedingt heute noch hören möchte oder beziehungsweise ob ich die unbedingt heute hören möchte, aber egal. Das ist ja, wie so vieles, zum Glück völlig egal. Spiegel Online zum Beispiel. Die unheimliche Invasion der Riesenkalmare. Mir doch egal. Und dann jedenfalls, ich hatte mich da selber unterbrochen vorhin. Hallo? Ja. Dann jedenfalls, dann geht man morgens danach, nachdem man irgendwie geschlafen hat, wieder raus. Und fühlt sich so, man fühlt so seine Beine oder Knie, wie die Gelenke oder so, und man geht morgens halt wieder raus und geht zum Supermarkt, weil man braucht irgendwas. Man kauft sich erst so völlig sinnlose, in dieser Backwarentheke vor dem Supermarkt kauft man sich so völlig sinnlose Teilchen, drei Teilchen, und dann merkt man schon, irgendwie ist das ein komischer, irgendwie geht man vielleicht nochmal in den Supermarkt selbst hinein und kauft sich noch so drei vitaminhaltige Schütteln, vorher Schütteln Getränke. Und dann geht man hinten an die, man weiß schon, wo die stehen, geht hinten an die frische Box, an das Regal für die, dieses, wo auch das andere Zeug steht. Und sucht sich die raus. Die sind das eine, man möchte das Rote, das Blaue und das Orangefarbene. Das eine zum Beispiel, das Blaue ist total unten versteckt. Man muss erst ganz viel so rausziehen. Und dann geht man zur Kasse 2, mit diesen Sachen im Arm, weil man hat keinen Korb und man hat auch noch die Teilchen. Und Kasse 1 ist gar nicht auf, deshalb hat sich an der Kasse 1, an der Kasse 2 eine gar nicht so lange, aber doch so eine bleibende Schlange irgendwie gebildet. Neben Kasse 3, was die Eilkasse ist für Leute unterhalb von acht Objekten, die sie eingekauft haben, weil natürlich niemand in der Schlange jetzt an Kasse 2 mehr hätte als 8 Stück. Die meisten haben so ungefähr so 3 Sachen. Aber es dauert total lange, oder man bezahlt mit Kreditkarte jemand, oder es bezahlt jemand mit Geld, oder es bezahlt jemand 2 Sachen extra, und dann steht man da so, Sie kennen das sicher, und diese harten Ränder von diesem, was Sie gerade gekauft haben, schneiden sich schon so in ihre Arme ein, und Sie denken, oh, ob ich das wohl noch durchhalte bis zum Kauf, eigentlichen Kaufakt, weil bisher hat man sie nur aus dem Regal genommen und ist im Supermarkt sozusagen. Das ist eh interessant, wie das so eigentumsmäßig mit den Waren im Supermarkt ist, bevor man sie das sozusagen so eine Art rechtsfreier Raum, ja, der Supermarkt. Also angenommen, man hätte einen Wagen und hätte da die Sachen drin, dann gehören die einem ja noch nicht. Aber man fährt trotzdem mit ihnen so, man hat die aber schon irgendwie in Besitz genommen. Anyway, angenommen, man hat so einen Wagen, man hat natürlich keinen Wagen, kann sich nicht abstützen und denkt so, hoffentlich wird das, und zieht dann so, man ist so etwas so komisch, man zieht dann schon so vorher, guckt man, was so der passende Geldschein wäre, um zu bezahlen. 5 ist zu wenig, weil nämlich, wenn man da so wartet, geht man nochmal aus der Schlange raus und denkt, da ist die neue Zeitschrift Konkret, stellt man fest, das ist noch die Konkret vom letzten Monat und die hat man gar nicht gekauft, deswegen im Grunde ist so ganz völlig, habe ich das schon gelesen, man stellt so seine 3 gekauften Dinger auf diese mehr so Männerzeitschriften, die unten liegen, oder mehr so Männer-Fitness-Magazine, und guckt nochmal, habe ich das gelesen und weiß nicht so genau. Irgendwas habe ich ja schon mal gelesen früher, irgendwas, aber nicht das, was hier steht, kauft man sich das auch noch, und dann denkt man halt, ja, okay, 5-Euro-Schein ist zu wenig. 20 Euro ist vielleicht, 50 Euro ist ein bisschen verwegen, und hält dann schon so seinen 10-Euro-Schein und diese 3 Dinger, und das, und dann ist da irrsinnig lange, bis man da drankommt, und dann kommt man dran und zahlt das und geht dann raus auf den Hackischen Markt. Und am Hackischen Markt ist jetzt auch schon seit ein paar Tagen, glaube ich, so eine iPod. Diese Straßenbahnhaltestelle, die auf dem Hackischen Markt ist, die ist jetzt nicht, wie sie vorher noch war. Also früher war sie ja gar nicht da. Aber dann war sie da, und bis vor ein paar Tagen war sie aber auf jeden Fall immer noch durchsichtig. Das heißt, die Rückwand oder die Seitenwände oder so, die waren halt alle so aus so durchsichtigem Plastik oder so. Und man denken würde, das ist Glas, das ist vermutlich durchsichtiges Plastik. Aber jetzt sind die aus auch aus so undurchsichtiger iPod-Werbung in so einem Magenta, so einem etwas kräftigeren Magenta als so Telekom, als so einem Lila fast schon, Violett, sagt man, mit so iPod-Werbung drauf. Und das ist schon komisch, weil es eher so aussieht wie so eine Box, nicht wahr, die jetzt da so auf der Straße steht, und nicht mehr so wie diese, man kann ja nicht durchsehen. Das ist ja bei manchen Straßenbahnen auch schon so, dass der Werbeaufdruck, oder bei Bussen oder so, dass bis auf die Frontscheibe eigentlich alles von dem Bus undurchsichtig ist, weil da eine große Werbung drauf ist. Und das am Hackischen Markt zeigt auch so einen komischen, es ist noch okay, es ist nicht so schlimm wie viele andere Sachen auf der Welt, zum Beispiel Überschwemmungskatastrophen in Ländern, die unter dem Meeresspiegel liegen. Das fällt einem aber nicht ein, sondern man fühlt sich ganz schön, irgendwie fühlt man sich schwach und geht so die letzten Meter noch die Straße entlang. Man endet dann hier und oder fängt so an halt, sollte man eher sagen, man fängt so an. Und dann schreibt man gleich erstmal eine E-Mail, hey, oh, ich fühle mich heute echt total zerstört, irgendwie fast so wie ein alter Mann. Und der Mail-Server ist auch unten, stell dir vor, viele Grüße. Man schreibt aber trotzdem eine E-Mail, weil man ja so sehr damit beschäftigt ist, seine Körperteile einzusammeln gerade, dass einem diese luftlosen Fragen der Logik irgendwie gar nichts anhaben können. Also E-Mails schreiben, mein Mail-Server geht nicht. Was natürlich auch sehr viel komplexer ist mit E-Mail. Das wissen viele Leute gar nicht, wo die E-Mails hingehen und wo die herkommen und wo, was die dazwischen drin machen. Da kann ich Ihnen aber jetzt auch nicht so direkt helfen. Nachrichtensendung, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrigen, wie war das? auf meine, jedenfalls, ja, man sammelt halt so, man setzt sich halt so, man setzt sich nicht so zusammen, man setzt sich so den Körper auseinander, wie nennt man das, man sammelt sich so um, man sammelt sich ab, man sammelt sich um, würde ich sagen. Man sammelt den Körper um. Und dann habe ich halt auch gleich noch bei Germania angerufen und meinen Flug nach Djibouti storniert. Weil ich meine, in dem Zustand fliege ich jetzt nicht nach Djibouti. Das hat der Herr Johannes Rau übrigens auch gesagt. Jungs, ich fühle mich wie ein alter Mann. Und das mit Djibouti, das lassen wir mal. Johannes Rau. Wiederholt sich, wie sich alles wiederholt. Nicht alles wiederholt sich, aber die Musik natürlich im Hintergrund. Mit der Bundesbank geht es anscheinend gerade mächtig abwärts heute. Und wir melden uns natürlich sofort wieder, wenn es wieder aufwärts geht. Oder wenn es zumindest wieder seitwärts geht oder so. Jedenfalls der Herr Rau. Der Herr Rau hatte ja neulich vor, der war jetzt, und jetzt ist er vielleicht schon wieder zurück. Wer weiß, der war ja neulich, der war jetzt ja in Afrika. War nicht der Bundespräsident Lübcke auch mal in Afrika? Oder war das in Darmstadt? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war der in Afrika und dann am Horn von Afrika oder so. Und dann, wie war das noch? Dann ist er in vielen Ländern schon gewesen, in Tansania oder so. Und dann wollte er aber nicht nach Djibouti fahren. Dann konnte er nicht mehr nach Djibouti fahren. Er wollte eigentlich, er wollte schon, er wäre gerne gefahren. Aber es gab anscheinend eine Drohung gegen Herrn... Ich weiß nicht, als ich das erste Mal gehört habe, es hört sich schon so ein bisschen wichtigtourisch an, aber man muss sich das vorstellen, der Herr Rau würde zum Beispiel, er kommt in Djibouti an und dann baff, wird er bei einem Anschlag, das ist in Deutschland glaube ich noch nie passiert, also einem deutschen Bundespräsidenten noch nie passiert, dass er in Ausübung seines Berufes irgendwie angeschlagen, umgebracht wird durch einen Anschlag oder so. Und das wäre natürlich total schrecklich gewesen, falls das passiert hätte. Das ist jetzt ja nicht passiert, es sei denn, man verheimlicht uns das, aber wieso sollte man das? Jedenfalls der bloße Gedanke, man müsste sich das vorstellen, es gäbe dann ja auch so eine verfassungsmäßige, es ist nicht so ganz klar, ob es dann einen Nachrückerpräsidenten gibt. Es hat der Präsident in Deutschland auch einen Stellvertreter eigentlich nicht. Es gibt dann den zweithöchsten Mann im Staat oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das wäre Herr Thierse oder so, aber der würde sicher nicht nachrücken. Das heißt, es wäre möglicherweise so gewesen, dass das denkt, also der schoss mir natürlich durch den Kopf wie eine Kugel durch den, das habe ich auch irgendwo gelesen, das wäre möglicherweise dann die Chance gewesen, doch noch für Herrn Schäuble, Herrn Dr. Wolfgang Schäuble, dass er vielleicht doch noch hätte Interimspräsident, so zwischendrin Präsident werden können bis zum 23. Mai, das wären dann ungefähr noch genau 2 Monate gewesen, dass Herr Schäuble zum Beispiel, damit er nicht beleidigt ist oder damit er nicht zu kurz kommt, dass man ihn jetzt zum Interimspräsidenten, also gemacht hätte, während solange Rau nicht mehr kann, weil er und bevor aber der andere, Herr Köhler heißt er, glaube ich. Wusste ich schon seinen Vornamen nicht. Jetzt ist mir schon sein Nachname entfallen. Der Herr Köhler jedenfalls gewählt wird, das zwischendrin vielleicht hätte dann, wie wäre das gewesen? Wird das irgendwo diskutiert? Wird das irgendwo? Das wäre so eine Sache, da würde ich mich gern natürlich informieren, aber ich weiß es nicht. Es hätte total nahegelegen, dass man dann Schäuble zum Schäuble hätte alle Macht an sich reißen können für 2 Monate zumindest und hätte die Geschäfte von dem Johannes Rau weiter fortführen können. Jedenfalls ist der Rau dann aber nicht nach Djibouti gefahren. Hier kann man das auch sehen in den Nachrichten. Djibouti über Rau-Absage empört. Die Absage von Johannes Rau sorgt für diplomatische Verstimmung. Die Regierung von Djibouti ist verärgert, weil der Bundespräsident Johannes Rau das nordostafrikanische Land aus Angst vor einem Anschlag nicht besucht. Man wisse nichts von Attentatsplänen, teilte ein Minister mit. What is this? I just got a drink from Diana. What is it? It's red. I just noticed that Diana came into the studio. And I also noticed something in her hand, but it was a red drink. I won't drink it. Journalisten, ich schulde Ihnen noch einen toten Journalisten. Shit. Jedenfalls, man wisse nichts von Attentatsplänen, teilte ein Minister mit. Soll ich das doch trinken? Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Eine Sekunde bitte. Einen Moment. Schmeckt so ein bisschen nach Sekt ohne Kohlensäure mit ziemlich Alpenkassis drin. Weil das ohne Kohlensäure natürlich schon für das Sprechen im Radio total gut ist. Von daher werde ich mich da nicht beschweren, bei wem auch. Djibouti. Raus Entscheidung, nicht nach Djibouti zu reisen, könne dem internationalen Ansehen des Landes schaden, sagte Kommunikationsminister Rifki. Kommunikationsminister Rifki Abulkader Bamakrama, der Nachrichtenagentur Reuters. Es sind genau diese Gerüchte über Instabilität und Unsicherheit, die unser Land umbringen, sagte er. Wir hätten einen Besuch des Präsidenten nicht zugelassen, wenn es einen Anschlagsplan gäbe. Letztlich sind wir doch für seinen Schutz verantwortlich. Das Bundespräsidialamt hatte die Absage mit dringenden Empfehlungen der deutschen Sicherheitsdienste begründet. Demnach bereiteten muslimische Extremisten für den Mittwoch, das wäre ja heute gewesen, einen Mordanschlag auf den Bundespräsidenten vor. Mit dem deutschen Staatsoberhaupt solle der führende Repräsentant eines westlichen Staates getroffen werden. Die wissen vermutlich diese ganze Geschichte mit Köhler und Schäuble und so, davon haben die vermutlich gar keine so, da sind sie vielleicht gar nicht so gut informiert darüber in Djibouti. Naja, führende Repräsentant westlichen Staates. Bundesinnenminister Otto Schily sagte im ARD-Morgenmagazin, da ärgert man sich dann doch, dass man nicht früher aufgestanden ist. ARD Morgenmagazin, dass man gar keinen Fernseher hat zu Hause, ärgert man sich wie verrückt. Sagte jedenfalls Otto Schily im ARD Morgenmagazin, die deutschen Sicherheitsbehörden hätten die Hinweise auf ein Attentat sehr genau geprüft. Im Ergebnis sei Rau empfohlen worden, die Reise nach Djibouti nicht anzutreten. Was heißt im Ergebnis? Es sei Rau empfohlen worden im Ergebnis. Im Ergebnis ist es ja auch unsere Verantwortung, dass dem Bundespräsidenten kein Leid geschieht, sagte Schily. irgendwie soll man nicht lachen. Er bewährte über Schily, Otto Schily, Graf Otto Schily, der Innenminister von einem westlichen, führender Innenminister eines westlichen Staates. Er bewährte die Terrorismushinweise in diesem Fall eher als regional. Sie könnten nicht ohne weiteres auf andere Situationen übertragen werden, fügte der Minister hinzu. Man müsse sich aber gleichwohl darauf einstellen, dass sich derartige Anschlagsdrohungen auch auf Europa erstreckten. Wir müssen das sehr ernst nehmen, sagte der SPD-Politiker. Der entscheidende Hinweis auf die Planung eines Terroranschlags kam vom Bundesnachrichtendienst BND. Eine Sprecherin des für die Auslandsaufklärung zuständigen Dienstes sagte der dpa, bereits vor der Reise des Bundespräsidenten habe sich eine erhöhte, aber zu diesem Zeitpunkt nicht bedenkliche Gefährdungslage abgezeichnet. Entsprechende Hinweise seien am gestrigen Dienstag aber sehr konkret geworden, sagte die Sprecherin. Der BND habe daraufhin das Bundeskanzleramt informiert. Innerhalb weniger Stunden sei dann die Entscheidung gefallen, den Besuch raus in Djibouti abzusagen. Der BND machte keine Angaben zur Herkunft der Informationen oder zum möglichen Täterkreis. Rau und seine Frau Christina traten am Mittwoch den Heimflug an. Nicht nur Djibouti, die heißt Christina, nicht nur Djibouti, sondern auch ein Sprecher der am Horn von Afrika stationierten Antiterrortruppen der USA zeigte sich überrascht von der deutschen Erklärung. Major Mitchell Edgar sagte zu der Anschlagswarnung, das ist uns neu. Einfach so, total präzise und klar, das ist uns neu. Rau wollte zum Abschluss einer 8-tägigen Reise nach Nigeria und Tansania den Präsidenten von Djibouti treffen, sowie die Bundeswehrsoldaten, die am Antiterror-Einsatz Enduring Freedom teilnehmen, besuchen. Die deutschen Soldaten bedauerten Raus Absage. Es ist schade, dass der Bundespräsident nicht kommt. Wir haben uns alle sehr gefreut, sagte der Sprecher des deutschen Marinekontingents vor Ort, Oberstleutnant Uwe Bös, der Rundfunknachrichtenagentur dpa Rufa. Wir grüßen natürlich unsere Freunde von der Rufa sehr herzlich mit einem bisschen Musik. Aber nur ein bisschen, sonst müssen wir die Rufa noch an die GEMA weiterleiten. Und das wollen wir ja nicht. Die GEMA. Die Soldaten auf der Fregatte Augsburg überwachen Rundfunknachrichtenagentur Rufa. Die Soldaten auf der Fregatte Augsburg überwachen zusammen mit anderen Nationen das Seegebiet am Horn vor Afrika. Die Soldaten des Fliegergeschwaders Horn von Afrika überwachen den Luftraum über Augsburg. Rau hatte den deutschen Soldaten für ihren Einsatz gegen den internationalen Terrorismus danken wollen. Der Bundespräsident hätte an Bord eine Rede gehalten. Anschließend hätte er noch ein Gespräch mit der Besatzung geführt, sagte Bös. Dass man das alles schon so vorher weiß. Der Bundespräsident hätte an Bord eine Rede gehalten. Anschließend hätte er noch ein Gespräch mit der Besatzung geführt. Ist aber im Konjunktiv gesagt. Konjunktiv, weil es war nicht so, weil wegen wegen dem BND haben sie dann lieber gesagt, ach komm, das lohnt jetzt nicht, auf meine letzten Tage noch sich in so eine unnötige Gefahr. Ui, jetzt habe ich das nämlich versucht, gerade mal im Spiegel zu reloaden und der Spiegel lädt schon kaum noch, weil der hat wieder eine Eilmeldung, Bombe auf der Zugstrecke Paris-Basel gefunden. So geht das jeden Tag. Wir stehen hier jeden Tag, hier steht das alles nochmal in neu, die Regierung in Djibouti ist verärgert, Geheimdienste, Reaktion fiel deutlich aus in einem eiligen Fernschreiben, Mittwoch über die möglichen Täter in Djibouti wollten Berliner, bla bla, der Fall zeigt, wie schwierig der Umgang mit solchen Warnungen ist und so weiter und so fort. Was jetzt auch noch hier sich geladen hat, ist es wird natürlich in diesen Tagen wie auch in allen anderen Tagen, sehr viel über, ich trinke noch was von dem roten Zeug. Eine Sekunde. Und schon kommt der Tod dabei. Und schon kommt der Tod dabei. Und schon kommt der Tod dabei. Da wird jetzt jedenfalls auch heute über Amerika berichtet, die Vereinigten Staaten von der Mitte von Nordamerika, die US, die Vereinigten Staaten, Amerika. Amerikas Unterschicht, da gibt es einen Text von im Spiegel online, gibt es einen Text über Armut in den USA, der heißt Fleißig, hungrig, zahnlos, was doch ein bisschen ulkig ist, weil wenn man über Amerika wird ja immer gern im Spiegel sehr viel, hier rüttelt schon, da kommt jetzt vermutlich gleich noch ein blaues Getränk hinein, hinein in den Redakteur, damit wird ja immer über Amerika doch recht, wie soll man das sagen, Amerika hat ja doch recht schlechte Presse hierzulande und es ist halt schon eigentlich komisch, dass so ein Artikel über Armut in den USA überschrieben wird mit fleißig, hungrig, zahnlos, weil über Armut in Deutschland oder Sozialhilfeempfänger oder Nicht-Mehr-Empfänger wird ja eigentlich immer eher geschrieben, weiß nicht, zumindest nicht fleißig, hungrig, zahnlos. Da wird geschrieben, faul, appetitlos und mit Raffzähnen ausgestattet. Oder heißt das Reißzähne? Raffzähne heißt es doch auch, oder? Jedenfalls Amerikas Unterschicht, fleißig, hungrig, zahnlos. Jeder kann es nach oben schaffen, mit harter Arbeit und etwas Glück, lautet das amerikanische Credo. Unsinn, sagt Pulitzer-Preisträger David Shipler. In einem Buch über Amerikas versteckte Armut zeigt er, selbst die Fleißigsten aus der Unterschicht haben kaum noch Chancen auf sozialen Aufstieg. Carolyn Payne hat keine Zähne mehr im Mund. Das ist auch ihre eigene Schuld, aber nicht nur. Die meisten Zähne hat sie verloren, als sie in Florida von der Sozialhilfe lebte. Sie verrotteten einfach, vereiterten. Einen Zahnarzt konnte sich Payne nicht leisten, eine Krankenversicherung sowieso nicht. Irgendwann beschloss Carolyn Payne, sich die restlichen Zähne ziehen zu lassen. Sie wollte gern ein Gebiss. Die hier rüttelt's an der Tür. Die staatliche Gesundheitsfürsorge Medicaid aber zahlte nur für besonders Bedürftige, für Menschen ganz ohne Zähne. Zwei zermürbende Stunden lang saß Payne im Zahnarztstuhl. Jetzt hat sie ein Gebiss, aber es passt nicht. Sie muss würgen, sobald sie es einsetzt. Eine Reparatur würde $250 kosten, zu teuer. Carolyn Payne, um die 50, findet aus der Armut nicht heraus, in die sie gestürzt ist, obwohl sie ein College-Degree nachgemacht hat, wieder arbeitet. In einem Walmart räumt sie Ware in Regale. Ich arbeite mir den Arsch ab, sagt sie. Aber immer, wenn sie sich für bessere Posten bewirbt, werden andere vorgezogen. Jüngere, attraktivere. Wäre Caroline nicht arm gewesen, hätte sie ihre Zähne nicht verloren. Hätte sie ihre Zähne nicht verloren, würde sie nicht arm bleiben, schreibt der Journalist und Autor David K. Shipler. Zwischen 1999 und 2003 hatte Carolyn Payne immer wieder interviewt, über Geldnot mit ihr gesprochen, über Schulden und ihre Träume von einer anständigen Betreuung für die geistig behinderte Tochter Amber. Carolines Geschichte und die Dutzender anderer Frauen und Männer der Unterschicht erzählt Shipler auf 300 Seiten in seinem Buch The Working Poor, das gerade in den USA erschienen ist. Seine Recherche führte ihn ins ländliche Kentucky, in Slums und Kinderkliniken der Metropolen Boston und Washington D.C. In North Carolina besuchte er Wanderarbeiter aus Mexiko, zu Dutzenden in Baracken gepfercht. In Los Angeles traf er Näherinnen aus Vietnam, die in engen Sweatshops Kleider für Designer fertigten. Ein Panorama der Not in der reichsten Volkswirtschaft der Welt. Manche der Männer und Frauen, über die Shipler schreibt, hat er 6 Jahre lang immer wieder gesprochen. Sie arbeiten für $6,75 pro Stunde als Kellner, für $165 die Woche als Kinderpflegerin. Manche gehören Minderheiten an. Andere sind weiß wie Carolyn Payne. Work doesn't work heißt ein Schlüsselkapitel. Shiplers These, die amerikanische Doktrin, dass harte Arbeit Armut heilt, funktioniere nicht mehr wie einst. Die Distanz zwischen den Schichten, ohnehin größer als in Europa, wachse und der soziale Aufstieg sei oft unmöglich, selbst für die Fleißigen. Über 42 Millionen US-Bürger gelten offiziell als arm, zuletzt mit leicht steigender Tendenz. Viele von ihnen haben einen Job oder zwei, wie die Menschen in Shiplers Buch. Sie leiden in der Rezession, im Boom geht es ihnen kaum besser. Shipler will wissen, warum. Shiplers Stil zeugt davon, dass er 2 Jahrzehnte als Reporter für die New York Times gearbeitet hat. Was soll das heißen? Sein Stil zeugt davon, dass er 2 Jahrzehnte als Reporter für die New York Times gearbeitet hat. Naja, er lässt lieber Details für sich sprechen, als dass er Lehrsätze aufstellt. Das ist richtig, das macht die New York Times nur ganz ungern, dass sie nämlich Lehrsätze aufstellt. Trotzdem werden in den 11 Kapiteln Mechanismen deutlich, die soziale Mobilität, was auch immer das sein soll, verhindern, die dazu führen, dass die Armen nie in ein eigenes Haus ziehen, sondern höchstens in einen Wohnwagenpark. Armut ist eine blutende Wunde. Sie lockt Raubtiere an, schreibt Shipler etwa in einem Kapitel über Kredithaie. Wie war das mit denen? Die unglaubliche Invasion der Riesenkalmare? Hatten wir doch auch schon. Kredithaie. Das ist ja auch so ein Bild aus der Tierwelt, nicht? Kredithaie. Scheckeinlösefirmen und andere dubiose Finanzdienstleister. Dazu zählt er die Kette H&R Block, deren Filialen sich oft in den Siechenvierteln der Großstädte finden. H&R Block gewährt Kunden, die dringend auf eine sichere Steuerrückzahlung warten, einen Vorschuss. Die Bearbeitungsgebühr bis zu $50 für $200 bar. Solche Angebote für Quick Cash und Easy Money häufen sich gerade in den wenig privilegierten Distrikten. Die Verlockung zum Schuldenmachen ist immens, gerade in einer Kultur, die den Konsum vergöttert. Kreditkartenfirmen haben immer weniger Hemmungen, auch Kunden mit jämmerlicher Bonität einen Disporahmen zu gewähren. Dafür kassieren sie dann Zinsen von 23,99% per annum. Schon 16-Jährige bekommen Angebote. In Berlin ist das ja, glaube ich, anders. Da bekommen, glaube ich, nur noch Studenten einen Dispo-Kredit, weil sie, also es ist also total einfach, man lässt sich einfach in diesem Fall exmatrikulieren und geht dann keine Gefahr mehr ein, dass einen die maroden Berliner Banken durch einen Dispo-Kredit noch in die eigene Marodität treiben. Aber in den USA, wie wir alle wissen, ist alles anders. Schippler will wachrütteln mit seinem Buch. Es ist Zeit, sich zu schämen, heißt der letzte Satz. Der Vorwurf richtet sich auch gegen die Regierung Bush. Sie strich eine Kindergeldpauschale für die meisten Familien mit einem Einkommen unter $26.625. Sie beschränkte Gratismahlzeiten für Kinder in Schulen noch weiter. Trotzdem ist die arbeitenden Armen kein ideologischer, klassenkämpferischer Traktat. Naja, bei der New York Times gearbeitet hat. Die Ursachen der Armut sind laut Schippler diffus und vielfältig. Es sei schwer, einzelne Schuldige auszumachen. Auch den Armen gibt Schippler eine Mitschuld an ihrer Misere. So wie Willy und Sarah Goodall, die $161 für ein Ozzy Osbourne-Konzert übrig haben, aber angeblich kein Geld für eine Krankenversicherung. Bizarr. Kaum Verständnis zeigt Schippler für Konzerne wie Walmart, die Angestellte in Dead-End-Jobs mit miserablen Aufstiegschancen festhalten und zugleich Milliarden Profite einfahren. In einer Passage fragt Schippler einen Filialleiter, ob es nicht möglich wäre, Menschen wie Caroline Payne ein paar Dollar mehr pro Stunde zu zahlen. Doch, antwortet der, die Gewinne würden wohl auch ausreichen. Aber wir müssten bei anderen Dingen sparen. Vielleicht können wir uns dann nicht mehr die ganzen hübschen Ballons überall im Geschäft aufhängen. Was ich schon ein bisschen bedenklich finde, weil ja so viele der Leute verdienstvoll das ja alles ist, das dann auch mal aufzuschreiben mit der Armut, das triggert natürlich, also dieses mit den Ballons, dass Walmart, die natürlich ein Schweinefamilieunternehmen ist, das wissen wir alle, aber dass die Frau Payne nicht mehr zahlen, eben gerade weil sie bunte Ballons im Geschäft aufhängen, das schürt natürlich dieses Ressentiment gegen bunte Ballons, das schürt natürlich dieses Ressentiment gegen Oberflächen, dieses Ressentiment gegen unnütze Geldausgaben oder so, das eigentlich ganz, oder eben diese, das festigt viele Leute in dem Glauben, dass das Problem mit Kapitalismus oder mit Walmart oder so, dass das eher so bunte Ballons, hübsche bunte Ballons wären, die die Leute hier anscheinend am meisten nerven, dieses, oder heute auch wieder an 15 verschiedenen Stellen gelesen, dass die Managergehälter in Deutschland so hoch sind und sowohl Schröder als auch jemand von den deutschen Gewerkschaften als auch noch jemand Drittes oder so gesagt haben, das ist Rau oder so oder Thierse oder es war noch jemand Fünftes, dass es ja bodenlos wäre oder eben auch gestern schon gesagt, Herr Benneter heißt er, glaube ich, hat gesagt, Vaterlandslose und Schröder hat gesagt, unpatriotisch. Sei es nämlich, dass bunte Ballons überall aufgehängt würden, statt dass die deutschen Unternehmen doch vielleicht an die deutschen Arbeitnehmer denken würden. Anyway, mit The Working Poor, seinem vierten Buch, hat sich Schippler wieder eines wuchtigen Themas angenommen. In Land der Fremden schrieb er über das Misstrauen zwischen Schwarzen und Weißen in Amerika. In Araber und Juden behandelte er Hass und Bürgerkrieg im Nahen Osten. Dafür gewann er 1987 den Pulitzerpreis, was ein total hoher Orden ist und wobei ja übrigens auch tote Journalisten, wobei ja übrigens auch letztes Jahr ist ja total schrecklicherweise bei der Verleihung des Pulitzerpreises, der ging damals an Samuel P. Huntington für sein Buch der Kampf der Kulturen, wie hieß das? The Clash of Civilizations, dieses Zivilisationenbuch da jedenfalls von Huntington. der, als er den Pulitzerpreis kriegen sollte, ist ja diese riesige, ist ja dieser Pulitzerpreis, der war auf so einem Sockel aufgebaut, ist umgestürzt und hat Samuel P. Huntington unter sich begraben und es war auch da absolut nichts mehr zu machen. Was natürlich in keiner Statistik auftaucht, weil Samuel P. Huntington ja nicht in Ausübung seines Berufes gestorben ist, weil er hat ja nicht über die Verleihung des Pulitzerpreises geschrieben, sondern er sollte ihn selber bekommen für sein Zivilisationen-Kampf der Kulturen-Buch. Aber jetzt ist gerade, glaube ich, sein neues Buch, posthum, erschienen. Das geht über, glaube ich, über die Mexikanisierung von Kalifornien oder so, über das schleichende Spanischwerden von den USA. Und daran hat Huntington bis kurz vor seinem, hat er gearbeitet jedenfalls, sehr lange dran und das ist jetzt wohl auch raus und wird sich schrecklich. Die einzigen Statistiken, die man da lesen kann, sind die Bestsellerlisten sicher, wo dieses Herr Huntington, nicht so, aber Herr Schippler. Mit der Arbeit an seinem neuen Band begann Schippler 1997, kurz nachdem die Regierung Bill Clintons die Sozialhilfebestimmungen reformiert hatte. Die Zeit, in der Arme sich auf staatliche Gelder verlassen können, wurde auf ein Maximum begrenzt. Was ist das? Die Zeit wurde auf ein Maximum begrenzt? Die Zeit, in der Arme sich auf staatliche Gelder verlassen können, wurde auf ein Maximum, begrenzt. Danach müssen sie sich Arbeit suchen. Viele Demokraten warfen Clinton vor, gefühlskalt zu handeln. Also auch so eine Forderung, die auch in Deutschland so total populär ist, dass Politiker gefühlswärmer handeln sollen und auch die Lenker der großen Industrie, die großen Industriekapitäne sollten doch ein bisschen mehr Emotions zeigen in ihrem, bei ihrer Arbeit und nicht so gefühlskalt handeln. Er habe sich die Inhalte des Gesetzes von den Republikanern diktieren lassen, sagte Clinton. Auch Schippler findet, dass Clintons Reform Millionen in die Not gedrückt hat. Er zeigt aber auch ihre positiven Seiten. In einem Trainingscenter in Washington D.C. sah er, wie Obdachlose und einstige Dauerbezieher von Sozialhilfe auf die Arbeitswelt vorbereitet wurden. Viele dieser Frauen und Männer haben zum ersten Mal gelernt, jeden Tag pünktlich zu kommen. Sie haben trainiert, ihrem Chef in die Augen zu blicken, wenn er mit ihnen spricht. Und nicht auf was? Auf seine Schuhe. Chef, ihre Schuhe. Chef, ihre Schuhe. Maul halten, sie sind entlassen. Viele haben Würde und
Japan, Curry, Huhn, Bruce Lee, kämpft mit dem Curry, Huhn. Japan, Samurai, und schon kommt der Tod dabei.
Das ist der Angriff. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Die Nachrichten im Radio. Sie haben trainiert, ihrem Chef in die Augen zu blicken, wenn er mit ihnen spricht. Von mir aus. Viele haben Würde und Selbstbewusstsein gewonnen, auch wenn sie weniger verdienen als $10 die Stunde. Vielleicht würde man doch dann Würde und Selbstbewusstsein irgendwie nochmal ganz anders, das können sie auf, ist auch egal. Wie viele von ihnen hat auch Carolyn Payne ihren Traum vom Wohlstand noch nicht aufgegeben. In ihrer E-Mail-Adresse nennt sie sich Lucky Lady. Weil sie kein Auto hat, geht sie bei jedem Wetter und jeder Tageszeit zu Fuß zum Dienst, ohne zu klagen. $6.25 pro Stunde bekommt sie am Anfang bei Walmart, später wird der Lohn um 55 Cent erhöht. Ein großer Schritt ist das nicht. Schon bei einem ihrer ersten Jobs in der Feuerzeugfabrik in Vermont hatte Caroline $6 pro Stunde verdient. Das war Mitte der 70er Jahre. Und damit endet das dann. Und das ist schon alles ziemlich trist natürlich. Und ziemlich wenig gerecht oder so. Und ich glaube, die Hauptfrage ist nicht, wie man es verhindert, dass all diese Armen dass sie halt so arm bleiben oder so, dass die so, insbesondere glaube ich halt wirklich, worum es hauptsächlich geht, ist zu verhindern, dass diese, oder sich zumindest überlegen, wie es gehen könnte, dass diese Armen nicht so zu Faschisten werden oder zu so kleinen Männern und Frauen, die kleine, so diese, und gerade auch die Deutschen, die das lesen, nicht, die selber ihren Gürtel enger schnallen müssen und die dann lesen über die USA und dann womöglich denken, halt so das über die USA denken, was die Deutschen ja so generell über die USA denken. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie anscheinend 45% der Deutschen glauben, nach einer Umfrage zufolge, dass die Juden in Deutschland zu viel Einfluss hätten. Und das sind vermutlich auch die gleichen Leute, die glauben, dass die Manager zu hoch bezahlt würden. Das glauben natürlich noch mehr als 45% der Deutschen. Das glauben eigentlich alle Deutschen oder fast alle Deutschen. Und zugleich auch, dass den Amerikanern es total recht geschehe, wenn sie richtig auf die Nase fallen, den Amerikanern des mittleren Nordamerika. Damit müssen wir uns vielleicht auch nochmal beschäftigen, mit dieser Frage, ob man darüber vielleicht mal nachdenken könnte oder reden, wie man das verhindert, dass diese prototypischen Faschisten entstehen überall. Was ich jetzt auch noch gerade lese, ist hier, das ist total super, dass man nämlich in Nordrhein-Westfalen, das ist dieses große Land, was so aussieht wie ein Hase, der gerade hüpft. Sieht ein bisschen so aus wie der Hase, der gerade hüpft. Und den Kopf von dem Hasen, der so hüpft, nach rechts hüpft, den nennt man Ostwestfalen, was ein total lustiger Name ist, Ostwestfalen. Und da kommt die Frau des Bundespräsidenten Rau her, die auch für den, die kommt aus Ostwestfalen, die heißt Christina oder so. Christina Rau. In Nordrhein-Westfalen kann man jetzt per Internet Anzeige erstatten. Die Testphase verlief äußerst erfolgreich und erhöhte die Zahl der Anzeigen merklich. Deutschlands Richter, Staatsanwälte und Polizisten, heute schon chronisch überlastet, werden sich freuen. Am Montag nutzte der NRW-Landesinnenminister Fritz Behrens seinen Besuch auf der CeBIT, um einen neuen Bürgerservice mit symbolischem Knopfdruck zu eröffnen. Ab sofort wird es für Nordrhein-Westfalen viel einfacher und bequemer, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Das heißt, er hat so die Anzeige 1 da aufgegeben. Nee, erstattet. Man sagt, bei diesen Anzeigen sagt man immer erstattet. Er hat eine Anzeige online gestellt, er hat eine Anzeige abgeloadet auf den Polizeiserver. Wen hat er wohl angezeigt? Der Herr Fritz Behrens auf der CeBIT. Das wird hier nicht Bericht erstattet, aber Anzeige erstatten. Schluss mit dem umständlichen Besuch in der Polizeiwache, Schluss auch mit komplizierten, in unverständlichen Beamtendeutsch verfassten Formularen. Künftig kann man seine Anzeige per Internetformular auf den Weg bringen. Die seien bewusst sprachlich einfach gehalten, sowie mit erklärenden Texten und Videos in deutscher Gebärdensprache versehen. Das typische Amtsdeutsch, jubelte Behrens, man kann sich das richtig vorstellen auf der CeBIT, gehört spätestens mit dem Anbruch des Internetzeitalters der Vergangenheit an. Es ist uns außerdem wichtig, dass unser Angebot barrierefrei ist, also für blinde, gehörlose und motorisch behinderte Menschen, genauso offen wie für Nichtbehinderte. Ganz im Geiste des E-Government, das dem Bürger die Interaktion mit dem Staat erleichtern soll, die wir hier eigentlich hier lieber erschweren würden, aber hat die Polizei NRW kräftig Hilfestellung geleistet. Zur Vereinfachung der Beschleunigung des Anzeigevorgangs hält sie verschiedene, weitgehend vorformulierte Formulare bereit. Im Angebot sind derzeit Anzeigeformulare für Körperverletzung, Beleidigung und Ähnliches, Diebstahl, Betrug und andere Eigentumsdelikte, Straftaten im Straßenverkehr, Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet, sonstige Straftaten und Vorfälle. Ein Klick auf die Auswahl und man landet in einem freundlich gestalteten Webformular, das man wirklich in 0,nix ausgefüllt hat. Man nehme zum Beispiel die Anzeige wegen Straftaten im Straßenverkehr, Name und Adresse hinein, Angaben zu Tatort und Zeit, Angaben zum Fahrzeug der Beschuldigten, dann noch eine Benennung oder Beschreibung des Tatverdächtigen und Angaben zur Tat, fertig ist die Anzeige. Das ist so einfach und bequem, das kann der Beifahrer noch während der Fahrt per Laptop und Handy erledigen. Die Anzeige ist natürlich rechtswirksam und muss, so ist es Gesetz in Deutschland, von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Das alles hat schon in der Testphase, die im letzten Jahr in 9 Städten und Kreisen stattfand, ganz toll und mit großem Erfolg funktioniert. Die Menschen in den Testgemeinden berichtet, das Innenministerium in Düsseldorf hätten davon regen Gebrauch gemacht. Allein in Köln hätte es über das Internet rund 4.500 Anzeigen gegeben. Probieren wir doch jetzt mal aus. Webseite der Polizei NRW, Anzeige erstatten online. Okay, das ist servicepolizeinrw.de, e-government, service, HTML. Online-Anzeige, zur Online-Anzeige. Testen wir das doch mal. Eine Anzeige. Wenn Sie online eine Anzeige erstatten möchten, möchten wir, beachten Sie folgende Hinweise. Es wird keine E-Mail-Adresse oder ein Mail-Programm benötigt. Dazu dient das Formular. Das ist super. Anzeige, was wollen wir machen? Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet wollen wir mal anzeigen. Nachname. Luxemburg. Geburtsname, was soll das sein? Das ist doch dasselbe, oder? Geburtsname auch Luxemburg. Vorname Robert. Robert steht hier. Geburtsdatum, okay, machen wir das Geburtsdatum hinein. Geschlecht auch ausgefüllt. Straße, Postleitzahl, das mache ich vielleicht mal gleich. Und jetzt, worum geht es? Das ist schon in wirklich einer super einfachen. Worum geht es? Befinden sich die Inhalte bzw. ereignete sich der Vorfall, der Ihrer Ansicht nach gegen deutsches Recht verstößt, auf einer Internetseite oder in einem Webforum, in einer Newsgroup, in einem Chatroom, in einer Mailingliste, in einer E-Mail-Zusendung, sonstige, ich würde sagen in einer E-Mail-Zusendung. Geben Sie die Internetadresse, IP-Nummer, den Kanal, die Mail-ID und andere zur Identifikation dienlichen Daten an. Da gibt man als erstes immer, muss man Localhost eingeben. Das ist ähnlich so, wie wenn man sein Netzwerk-Dings da konfiguriert. Da muss man oben erstmal eingeben 127.0.0.1. Dann kann man den DNS, DNS-Server noch eingeben. Das braucht man nicht, weil wir machen das Datum und Uhrzeit. Kann man vermutlich das von der E-Mail einfach eingeben. Dann gibt es Anzeigen zur Tat. Hier können Sie Zeugen benennen. Mit Namen und Anschrift. Und dann kann man das einfach echt eine rechtsgültige Strafanzeige daraus machen. 127.0.0.1. Es betreibt jemand widerrechtlich einen Server, zum Beispiel auf meinem Computer, könnte man sagen. Das ist eine mit dem Internet zu in Verbindung stehende. Befinden sich die Inhalte bzw. eignet sich der Vorfall, der Ihrer Ansicht nach gegen deutsches Recht verstößt, in einer E-Mail-Zusendung, in einem sonstigen, müsste man dann sagen, auf einem Computer ereignet sich der Vorfall. Da kann man, wo ich mir halt beliebig sicher bin, ist, dass man das scripten kann, dieses Ding. Das heißt, dass man, dass die Polizei NRW, nachdem jetzt der Spiegel darüber berichtet, ist ja relativ wahrscheinlich, dass jetzt unglaublich viele Kinder das erstmal testen und wahnsinnig viel Anzeigen-Spam an die nordrhein-westfälische Polizei. Hatten die nicht gerade erst so dieses Ding, dass es so diesen Spam gab, dass man in Düsseldorf anrufen soll bei der Kripo, weil man angeblich gestohlene Software auf dem Computer hätte, bla bla, und deren gesamte Telefonzentrale ist zusammengebrochen. Sie mussten extra Leute anstellen, um diese ganzen Fake-Anrufe wegen auf ihrem Computer sind, wir haben Daten festgestellt, alles wurde gespeichert, rufen Sie bitte an, um sich Ihre Strafe abzuholen oder so. Eigentlich ist es total Mischugge, so einen, weil ich bin beliebig sicher, dass wenn diese erste Welle dieser Kids, die jetzt so Anzeigen da reinpasten, dass es nur so rattert bei der Polizei NRW, dass man mit ziemlich wenig Aufwand eigentlich ein Skript schreiben könnte, was dieses Formular total automatisch ausfüllt. Also sozusagen eine robotergenerierte Anzeigen, die alle, wenn das stimmt, was der Spiegel schreibt, und wieso sollte es stimmen? Wieso sollte es eigentlich stimmen? Weil es sonst komisch wäre, weil es vermutlich ja doch stimmt. Wenn das alles rechtsgültige Anzeigen ergeben, dann haben wir da. Vielleicht könnte man das versuchen bis zu unserer nächsten Sendung, dass man mal so ein Programm entwirft, was diese Anzeigen auch ohne menschlich ist, weil der Mensch stört ja. Der Mensch muss da noch vielleicht irgendwie so raus aus dieser Anzeigenkette. Dass wir jetzt schon das Polizeirevier draußen haben, ist gut, aber das werden wir mal bis zum unserem nächsten Sendetermin versuchen, dass wir das hier so vollautomatisch eine Anzeige, oben steht schon, Parse Error in u1/docs-service.polizei e-government form system libraries form system location library php online 1269. Das heißt, die haben noch nicht mal die Debugging, die Fehlermeldung ausgeschaltet bei ihrem Internet PHP Script, und in Zeile 1269 haben sie tatsächlich schon einen Parse Error. Meine Güte, wir werden noch viel Spaß haben mit der Polizei NRW. Das war die Sendung Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Es geht jetzt weiter mit Radio und wir wünschen Ihnen noch gute Unterhaltung und schalten Sie auch morgen um 18.04 Uhr wieder ein, wenn es wieder heißt, guten Tag.
Start. Wir leben im Computerstaat.
Sean Carter.